Herzlich willkommen zur Fast Track Folge 81, die erste im neuen Jahr. Ich bin Sebastian, bei mir ist wie immer der Andi. Hallo Andi, gutes Neues.
Hallo zusammen. Wünsche ich dir und allen Zuhörern natürlich.
Das Jahr hat ja jetzt nicht so wahnsinnig gut gestartet. Gab schon einige schlimme Ereignisse. Gerade jetzt hier aus unserer Perspektive, wenn wir an Crans Montana denken. Wir möchten da allen Angehörigen, allen Betroffenen unser herzliches Beileid aussprechen. Ich glaube aber auch ein ganz großes Dankeschön an alle Rettungskräfte, an alle, die am Einsatz beteiligt waren. Es wurde ja wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Ja, auf jeden Fall ein Dank von unserer Seite. Nicht nur allen, die vor Ort, Rettungskräften vor Ort, sondern natürlich hier ganzen Notaufnahmen, Notfälle, die Patienten dann übernommen haben, Intensivstationen. Es waren ja sehr viele beteiligt.
Inklusive dem Ausland. Also da ist ja wirklich international gut zusammengearbeitet worden. Das ist ja auch sehr schön zu sehen, dass das funktioniert.
Ja, wie gesagt, ein schwieriger Start ins Jahr, aber trotz allem müssen wir nach vorne schauen, ne?
Genau. Wir haben auch im neuen Jahr wieder ein paar Folgen für euch auf Lager. Heute geht's direkt los mit Kopfschmerzen, mit Migräne. Da hast du ein super spannendes Interview geführt. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür und hört es euch gleich unbedingt an. Dann gibt es aber auch noch ein paar Neuigkeiten auf der Homepage. Wir haben mal versucht, die Folgen ein bisschen systematischer aufzulisten, dass ihr leichter findet, was ihr hören möchtet und leichter dann auch entsprechende Links, Quellen dazu. Es gibt da in der Menüleiste einen eigenen Reiter, der heißt Folgenthemen und Links oder so ähnlich. Vielleicht werden wir noch mal ein bisschen umbenennen. Aber da kommt ihr entsprechend zu den Themen und entsprechenden Links. Habe ich das einigermaßen verständlich erklärt?
Ja, ich glaube schon. Also vielen Dank, Sebastian, für deine ganze Organisation. Du hast ja nächtelang dran gearbeitet, die Folgen richtig zu verlinken.
Ich habe es erst für die Folgen 40 bis 80 gemacht. Also die älteren kommen irgendwann noch dazu.
Den Rest erwarte ich dann nächste Woche. Ist okay. Schaut es euch doch mal an. Für alle, die Homepage nicht kennen, fasttrack-notfall.com.
Genau. Und dann, es gibt auch noch neue Diplom- und Facharbeiten. Aber ich würde sagen, haben jetzt schon wieder genug geredet. Starten wir mit der Folge?
Genau.
Oder hast du noch etwas Wichtiges, was du uns jetzt mitteilen möchtest?
Sag es jetzt oder schweige für immer. Nein.
Sag es jetzt oder warte bis nach dem Interview.
Nein, ich habe nichts ganz Wichtiges. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Interview über Migräne. Viel Spaß dabei. So, ich bin heute mal wieder im KSB unterwegs, im Kantonsspital Baden und diesmal mit der Olivia Baumann. Olivia hat sich bereit erklärt, mit mir ein Interview zur Migräne zu machen. Aber magst du dich vielleicht selber mal kurz vorstellen, Olivia?
Ja, hallo. Mein Name ist Olivia. Ich arbeite seit ein paar Jahren im Kantonsspital auf dem Notfall und habe vor kurzem meine Diplomarbeit über die Migräne geschrieben. Genau.
Migräne ist ein interessantes Thema eigentlich. Was hat dich dazu bewogen, jetzt ausgerechnet über Migräne zu schreiben?
Ich erlebe es im klinischen Alltag immer wieder, dass Patienten mit einer bereits bekannten oder noch nicht diagnostizierten Migräne auf den Notfall kommen und oftmals sehr schmerzgeplagt und überfordert sind und aber auch meine Arbeitskollegen und Kolleginnen eine Überforderung haben, was mache ich jetzt mit den Menschen? Und das hat mich so ein bisschen dazu bewogen, meine Diplomarbeit über die Migräne zu schreiben, um sie besser verstehen zu können und auch Therapieansätze daraus zu erfahren.
Gab es vielleicht noch irgendeinen Fall, wo dich beschäftigt hat, so als Auslöser?
Ja, es gab mehrere Fälle. Ein Fall war eine junge Patientin, die sich bei uns vorgestellt hat, mit neuen starken frontalen Kopfschmerzen und begleitet auch von Schwindelgefühl sowie Übelkeit und Erbrechen. In der neurologischen Untersuchung zeigte sie ein leichtes Absinken des linken Armes im Armhalteversuch und berichtete auch über eine Hypersensibilität der rechten Körperhälfte. Aufgrund dieser Kombination wurde ein CT des Schädels geplant und darauf folgen auch noch ein MRI. Die Patientin hat gut angesprochen auf die Basisanalgesie und auch in dem bildgebenden Verfahren wurde kein schwerwiegende sekundäre Kopfschmerzen erkannt und somit wurde Diagnose einer Migräne gestellt. Dies zeigte mir, dass die Symptome sehr ausgeprägt sein können bei einer Migräne und oft nicht klar abzugrenzen sind von den gefährlichen Kopfschmerzen.
Ja, also gerade in diesem Fall denkt jeder als erstes an Stroke, oder? Wenn ich so das höre.
Ja, das ist so.
Ja. Aber es war eine Migräne.
Ja.
Was ist denn die Definition von einer Migräne?
Also die Migräne definiert sich eigentlich als eine episodisch auftretende primäre Kopfschmerzform. Typisch hierbei sind die anfallsartigen, häufig einseitigen Kopfschmerzen mit diversen vegetativen und neurologischen Begleitsymptomen.
In diesem Fall ja auch neurologisch mit der Hemiparese.
Ja, sie ist teilweise dann sehr eindrücklich.
Ich glaube, Migräne kann an sich sehr wandlungsfähig sein. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, wie das auftreten kann. Kannst du da noch was drüber sagen?
Ja, also es gibt heutzutage ungefähr 48 Formen der Migräne. Am bekanntesten sind sicher die Migräne ohne die Aura, Migräne mit Aura und auch die chronische Migräne. Jetzt bei meinem Fallbeispiel mit einem ausgeprägten neurologischen Symptomen ist sicher auch die Migräne mit der Hirnstammaura zu erwähnen oder die hemiplegische Migräne, die sich nicht einfach von einem zerebralen Ereignis differenzieren oder abgrenzen lässt.
Eigentlich gar nicht, oder? In erster Linie, wenn man es triagiert in der Notaufnahme, kann ich es ja auf den ersten Blick nicht unterscheiden, oder? Von einem CVI.
Nein, vor allem wenn die Betroffenen das noch nie erlebt haben und die Symptome für sie neu sind, können das auch sehr große Ängste auslösen, weil jeder, auch wir Fachpersonen, gehen von einem zerebralen Ereignis aus und es ist in diesem Moment nicht klar zu differenzieren, um welche Kopfschmerzform es sich handelt.
Und was sind die anderen 45 Formen der Migräne?
Das kenne ich natürlich alle auswendig. Nein, tue ich nicht.
Ich glaube, das wird dann, ich weiß nicht, ob alle Neurologen die alle kennen.
Ich hoffe nicht, ich weiß nicht. Aber es gibt sicher einige, die noch zu erwähnen sind. Das ist sicher auch der Status migrenosus, der sollte von Fachpersonen bekannt sein. Sowie auch die chronische Migräne, die ich vorhin bereits erwähnt habe. Das sollten schon gängige Formen sein, die man kennt.
Was heißt jetzt Status migrenosus?
Also ein Status migrenosus definiert sich eigentlich über die Symptome, die länger anhalten als 3 Tage und auch nicht ansprechen auf die Migränetherapie. Dann spricht man von einem Status migrenosus.
Okay. Es gibt so viele verschiedene Formen von Migräne, aber es gibt trotzdem so einen typischen Ablauf von einem Migräneanfall, oder? So eine Normalform quasi.
Ja, das ist so. Eine Migräne verläuft typischerweise in 5 Phasen, die alle einzelne Symptome aufweisen. Beginnend ist eigentlich immer die Interiktalphase. Dabei ist die Empfindlichkeit auf verschiedene externe wie interne Reize erhöht. Und das Nervensystem ist eigentlich fortlaufend stimuliert und aktiviert. Und auch Betroffene können keine Toleranz gegenüber diesen Reizen entwickeln, was das ganze System halt immer wieder erneut reizt und stresst. Es wird oftmals von sogenannten auslösenden Triggern gesprochen, wobei man heute weiß, dass diese Trigger bereits eine Form der Migräne sind. Das ist die sogenannte Prodromalphase, die anschließend der ersten Phase kommt. Und die empfundenen Trigger sind eigentlich die Auslöser der empfundenen ersten Phase. Also das heißt, der Stress kann eigentlich sein, weil man die Reize nicht mehr verarbeiten kann. Oder auch sogenannte Heißhungerattacken, das sind alles schon Symptome der Migräne. Bei der Migräne mit Aura kommt es in der dritten Phase zu der sogenannten Aura-Phase. Hier kann es circa 5 bis 60 Minuten zu visuellen Störungen kommen. Es handelt sich hierbei oftmals um sogenannte Zickzacklinien im Blickfeld oder auch Lichtblitze, die Betroffene beschreiben. Anschließend kommt es zu der Kopfschmerzphase. Das ist hier vor allem eben die einseitigen starken Kopfschmerzen. Die können anhalten bis circa 72 Stunden. Begleitend hierbei ist immer die Übelkeit, Erbrechen, eine Licht- und Geräuschempfindlichkeit, die oftmals beschrieben wird von den Betroffenen. Beendet wird die Migräne mit der Posttraumalphase. Das ist aber nur in circa 30% der Fall. Die muss nicht immer auftreten. Hier ist einfach eine erhöhte Reizbarkeit beschrieben und auch eine Reduktion der Denkvorgänge, sowie Müdigkeit und ein allgemeines Schwächegefühl. Also es ist sehr komplex, ein Ablauf der Migräne.
Mhm. Und wenn es über die 72 Stunden gehen würde, wäre es dann eben dieser Status, oder?
Genau, dann ist es dieser Status Migränosus. Der wird oftmals auch begünstigt durch einen Medikamentenübergebrauch von Schmerzmitteln, hormonellen Schwankungen und auch Migräne, die einfach nicht auf Medikamente anspricht. Beim Status Migränosus ist eigentlich immer auch die Therapie mit Cortison notwendig, damit man diesen Status widersprechen kann. Die reagieren gar nicht mehr auf die normalen Analgesien.
Mhm. Das heißt, ein Schmerzmittelübergebrauch kann dann auch zu Migräne führen oder Migräneanfälle auslösen.
Ja, der Körper wird einfach sensibilisiert und als Nebenwirkung von den Analgetika kann es wiederum zu Kopfschmerzen führen. Also es ist so ein Kreislauf, der nicht im Guten endet.
Ein Teufelskreis.
Ja, genau.
Ja. Bei uns auf dem Notfall, wenn jetzt ein Patient kommt mit Kopfschmerzen, finde ich das immer relativ schwierig einzuschätzen. Du hast vorhin schon mal kurz von primären, sekundären Kopfschmerzen gesprochen. Wie kann ich da jetzt das Risiko einschätzen? Was sind die Red Flags bei Kopfschmerzen? Wann muss ich aufpassen?
Also dazu muss gesagt sein oder werden, dass es immer schwierig ist, primäre und sekundäre Kopfschmerzen zu differenzieren. Manchmal braucht es auch abschließend einfach noch eine Bildgebung, um ganz sicher zu sein. Ich habe in meiner Arbeit das Modell Snoop erwähnt. Das definiert sich mit systemischen Symptomen wie Fieber, Gewichtsverlust oder systemischen Erkrankungen wie eine HIV-Erkrankung oder hämatologische Grunderkrankungen, neurologische Symptome wie Meningismus, epileptische Anfälle oder auch Bewusstseinsstörungen. Und SET steht für der Beginn der Kopfschmerzen. Hierbei ist zu erwähnen, dass dieser Donnerschlagskopfschmerz ein großes Red Flag ist. Oder auch sonstiger jeder akuter Beginn der Kopfschmerzen. Dann old ist einfach jeder Mensch, der älter als 50 Jahre alt ist, hat eine gewisses Red Flag. Und P wie für, es steht für previous headache history. Ist es eine Erstmanifestation von Kopfschmerzen oder gab es noch die Einnahme von Drogen oder Medikamenten? Besteht eine Schwangerschaft? Das sind so alles Red Flags, die man mit diesem Snoop-Modell erfragen kann in einem einfachen Gespräch. Was auch immer das Red Flag sich sehen lassen muss, ist, dass wenn auf die typischen neurologischen Symptome nicht der bekannte Kopfschmerz der Migräne folgt, dann ist es immer ein Red Flag.
Das heißt, Sehstörungen, die plötzlich auftreten und eben nicht mit Kopfschmerzen verbunden sind, zum Beispiel.
Ja, also wenn die Sehstörungen danach nicht zur Folge haben, dass die einseitigen Kopfschmerzen kommen, dann ist das ein Red Flag.
Mhm. Gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum man Kopfschmerzen haben kann. Die meisten sind ja harmlos. Was sind denn so die Differentialdiagnosen? Was könnte alles dahinter stecken?
Also sicher zu den gefährlichen Kopfschmerzen, den sogenannten sekundären Kopfschmerzen, sind die zerebrovaskulären Durchblutungsstörungen, jegliche Blutungen, sei das eine Subarachnoidalblutung oder eine intrazerebrale Blutung oder auch Gefäßdissektionen. Es kann aber auch einfach nur ein Spannungskopfschmerz sein oder der Clusterkopfschmerz oder halt auch die Medikamentenübergebrauchskopfschmerzen, die es oftmals auch gibt. Das sind so die typischen Differentialdiagnosen, die ich auch in meiner Arbeit erwähnt habe.
Und Unterschied zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen, kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
Also die primären Kopfschmerzen, die haben eigentlich keine zugrunde liegende Erkrankung. Da ist eben die Migräne dabei oder auch die Spannungskopfschmerzen. Sekundäre Kopfschmerzen gehören zu den gefährlichen Kopfschmerzen, weil sie eigentlich nur das Symptom einer zugrunde liegenden schweren Erkrankung sind, wie eben ein Verschluss oder eine Blutung.
Also kann man sagen, sekundär ist einfach Symptom von was anderem und primär ist der Kopfschmerz selber, ist schon die Krankheit.
Genau, genau.
Und wir hoffen ja eigentlich immer, dass es primäre sind.
Das wäre das Schöne, ja, wenn alle nur primäre Kopfschmerzen hätten. Aber ich glaube, das ist auch das Schwierige, dass wir halt immer vom Schlechten ausgehen müssen, damit wir das ausschließen können. Und daher braucht es oftmals trotzdem noch eine Bildgebung, auch wenn die Patienten sagen, ich habe Migräne, hatte aber schon lange keine mehr und so kenne ich es doch schon nicht so. Dann sind wir schon auch wieder unsicher und schlussendlich gibt es halt ein CT oder MRI, um auszuschließen, dass es nichts Schlimmeres ist.
Ja, klar. Es ist einfach schwierig zu unterscheiden, rein von der Klinik, oder? Und,
ja.
Verstehe ich auch, dass die Ärzte dann oft nicht die Verantwortung übernehmen wollen, lieber vielleicht doch nochmal ein CT mehr machen.
Ja, ich glaube, oftmals bräuchte es es nicht, aber in gewissen Fällen ist es sicher notwendig oder sinnvoll.
Über die Definition der Migräne, was es ist, haben wir schon gesprochen kurz. Was weiß man denn über die Pathophysiologie? Was passiert bei einer Migräne im Kopf?
Also die einfache Antwort auf diese Frage ist, es ist kompliziert. Ich habe es versucht, in meiner Arbeit ein bisschen zu erklären. Es gibt diverse Studien, die sagen, dass es eine genetische Prädisposition gibt, in ungefähr 40-60%. Es muss aber nicht zu einer Migräne kommen, auch wenn diese Prädisposition vorhanden ist. Was man weiterhin sagen kann, ist, dass vor allem bei der Migräne mit Aura konnte man feststellen, dass es zuerst zu einer Hyperperfusion im Gehirn kommt, vor allem in der C-Rinde, und danach zu einer Hypoperfusion. Und hier setzen dann auch die Medikamente, die Triptane, an in der Phase der Hypoperfusion, dass es wieder zu einer Vasokonstriktion kommt der Gefäße und somit die Durchblutung verbessert wird im Gehirn. Was man ebenfalls weiß, ist, dass die Reizverarbeitung im Gehirn bei den Betroffenen oftmals gestört ist. Sie sind sehr empfindlich gegenüber sensorischen Reizen oder externen Reizen und können die nicht ausreichend verarbeiten. Und somit kommt es weiterhin zu einer Überreizung im Gehirn. Ja. Was man jetzt auch noch in den Studien gesehen hat, ist die Ausschüttung von gewissen Neurotransmittern und speziell das Neuropeptid Calcitonin Gene-Related Peptid ist ein weiterer Grund für die Entstehung der Migräne. Das ist aber ein sehr komplexer Vorgang.
Vielleicht ein bisschen zu komplex, um so ganz ins Detail zu gehen, oder?
Ja, und in ein paar Sätzen nicht zu erklären.
Heißt es dann, wenn die beim Status Migrenosus Cortison gibt, das wir vorhin angesprochen, sind auch Entzündungsprozesse dann wahrscheinlich im Gang,
ja,
dass Cortison hilft?
Also Cortison ist sicher abschwellend, entzündungshemmend und kann da bei dieser starken Überreizung im Status Migrenosus hilfreich sein.
Ja. Gehen wir doch mal zurück zur Praxis wieder. Jetzt kommt ein Migränepatient auf den Notfall. Auf die Notfallstation oder auf Notaufnahme. Der erste Reflex, den wir eigentlich auch immer haben und so antrainiert ist, so ein bisschen, ist das WHO-Stufenschema, was man hochkurbeln bei jedem Schmerzpatient erstmal. Hat dabei wahrscheinlich nicht viel Wirkung bei Migräne, oder?
Also es ist nicht zu unterschätzen. Es ist sicher wichtig, dass alles ausgeschöpft wird, auch das Stufenschema und die Basisanalgesie. In meinen Augen aber auch wichtig ist die rasche Gabe von den Triptanen, die eigentlich die einzige Therapie der Migräne ist, die oftmals hilft. Was ebenfalls gegeben werden könnte, ist Aspirin, und zwar hochdosiert. Da sprechen wir von 1000 Milligramm per OS oder IV. Das erlebe ich eher zögerlich in der Praxis.
Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, warum.
Ja.
Wenn man so an die Red Flags denkt, oder? Mit möglicher Blutung ist natürlich heikel, Aspirin
genau.
zu geben.
Genau. Oder auch wenn es noch eine Lumbalpunktion braucht, dann ist oftmals so die Antwort, ach, wir können das jetzt doch nicht geben, weil wir möchten doch noch eine LP machen. Ich finde es schade. Eigentlich müsste man es mehr geben. Vor allem, wenn die Patienten sagen, doch, das ist genau meine Migräne, dann spricht in meinen Augen nichts für eine hochdosierte Gabe von Aspirin. Mhm. Was auch wichtig ist, ist, dass man den Patienten zusätzlich zu den Medikamenten eine ruhige Atmosphäre schafft und ein abgedunkeltes Zimmer, damit sie dort ein bisschen zur Ruhe kommen können. Gerade auch mit der erhöhten Lichtempfindlichkeit und Geräuschempfindlichkeit ist es nicht gerade nett, die in den wartenden Sitzbereich zu setzen, wo sie noch 4 Stunden warten müssen.
Das ist natürlich oft so ein Platzproblem.
Ja, und er hat ja nur Kopfschmerzen oder nur die Migräne.
Also als Mittel der Wahl wäre eigentlich dann trotzdem normale Analgesie, würde ich sagen, plus Triptane.
Genau, und Antiemetika, also je nachdem, was die Menschen halt sonst noch haben an Beschwerden, ist das sicher als Unterstützung gut. NSAR und die üblichen Paracetamol, Novalgin, dass man die nimmt.
Mhm. Triptane gibt es auch verschiedene, ne?
Ja, gibt es auch eine Bandbreite von Triptanen, auch unterschiedlich in der Anwendung von subkutan zu nasal zu Tabletten. Was viele auch nicht wissen, ist, dass man gewisse Triptane auch wiederholen kann innerhalb von einer gewissen Zeit. Also wenn die Erstgabe zu Hause bereits erfolgt ist, spricht nichts dagegen, das im Spital zu wiederholen und sich so eine Verbesserung der Symptome zu erhoffen.
Gibt es dann, wenn man die Dosis erhöht, noch eine Chance, dass die Schmerzen dann nachlassen?
Ja, eine wiederholte Dosis kann schon in gewissen Fällen dann wie den Durchbruch gelingen.
Okay, gibt es noch nicht medikamentöse Maßnahmen, was du empfehlen würdest?
Ja, da gibt es auch eine Bandbreite. Es wird oft gelacht, aber Kaffee mit Zitrone, ich stelle es mir ekelhaft vor, aber es soll helfen.
Mhm.
Das ist möglich.
Vielleicht nicht so einfach, stelle ich mir jetzt vor, wenn mir es schlecht ist vor Schmerzen, dann soll ich noch sowas trinken.
Ja, vielleicht gibt man dann zuerst die Antiemetika und dann den Kaffee mit Zitrone. Aber da habe ich auch schon von vielen Betroffenen gehört, das soll wirken.
Mhm.
Genau. Dann kann man aufsteigende Fußbäder versuchen. Man kann kalte Umschläge auf Waden oder auf die Schläfe, Stirn legen. Man kann mit ätherischen Ölen arbeiten, wie zum Beispiel das Pfefferminzöl. Das wird von vielen auch gelobt, wo man es anwenden kann an Schläfen, Stirn oder Nacken. Da ist eigentlich, gibt es viele Möglichkeiten. Und auch nur schon ein Coolpack auf die Stirn kann teilweise schon Linderung verschaffen. Und wenn man dem so zuhört, sind das eigentlich alles Maßnahmen, die auch wieder eine Vasokonstriktion bewirken könnten.
Mhm.
Und daher wahrscheinlich auch wirkungsvoll sind.
Ja. Und wenn wir jetzt, es gibt ja immer wieder Migränepatienten, die immer wieder kommen, die schlecht eingestellt ist, die Migräne, und sich immer wieder jetzt eine Notaufnahme vorstellen. Was würdest du dem Patienten raten? Was kann man vielleicht prophylaktisch tun, um nicht so viele Anfälle zu haben?
Also eigentlich muss man immer sagen, jeder Migränepatient, der auf den Notfall kommt, ist eine schlecht eingestellte Migränetherapie. Da hat irgendwo irgendetwas versagt. Was man den Betroffenen raten kann, ist sicher, dass sie ein Protokoll schreiben, wann haben sie die Anfälle. Gibt es mögliche Auslöser dafür? Kann man die reduzieren? Aber auch so reduzieren, dass man nicht gerade nur noch zu Hause im dunklen Räumchen sitzt und nichts mehr tut. Das ist vielleicht auch nicht so ganz das Beste im Leben.
Aber nicht so sozialverträglich.
Nein.
Also man ist Radiologe.
Ja, dann hat man wahrscheinlich auch nie Migräne. Sonst ja, geht es schon auch viel mit her, dass man gewisse Coping-Strategien entwickelt, gewisse Entspannungsübungen machen kann. Auch Ausdauersport wird oftmals erwähnt, dass das hilfreich sein kann. Und einfach eben diverse Entspannungstechniken. Ich habe in meiner Arbeit noch das Cephali-Gerät erwähnt. Da wird eigentlich eine, also das ist ein Gerät, das man sich auf die Stirn klebt. Und da gibt es eine Stimulation des Nervus trigeminus. Und das soll bei einer täglichen Anwendung von circa 20 Minuten die Kopfschmerztage deutlich reduzieren. Das kann prophylaktisch angewendet werden. Und aber auch, wenn man eine Migräneattacke hat, soll es in der Phase der Migräne auch wirken. Also es ist wie so ein bisschen beides. Und das finde ich eigentlich noch, ich habe das noch nie, also habe davon noch nie gehört zuvor und finde das aber eigentlich eine gute Möglichkeit und eine einfache Variante, wo man es zu Hause machen kann, ohne Medikamente.
Und was macht es dann? Und das, gibt es einen leichten Strom oder Magnetismus oder wie funktioniert das?
Ja, ungefähr. Nein. Also das Cephali-Gerät, das gibt eine elektrische Stimulation ab an den Nervus trigeminus und kann, wie bereits gesagt, so die Kopfschmerztage reduzieren. Die genaue Wirkung kann ich so jetzt auch nicht erklären.
Ist wahrscheinlich auch Betriebsgeheimnis so ein bisschen.
Vielleicht, ja. Vielleicht.
Besser keine Stromschläge, einfach
Nein, ich würde mir jetzt die Defi-Pads nicht kleben auf die Stirn, das nicht.
Weil Kopfschmerzen sind dann weg wahrscheinlich.
Vielleicht hat man dann andere Probleme, aber keine Kopfschmerzen mehr, genau.
Okay, Olli, zum Schluss vielleicht nochmal so zusammenfassend. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste in Bezug auf Migräne im Notfall?
Also ich finde wichtig, dass man weiß, es gibt eben die primären, die sekundären Kopfschmerzen. Und es gibt auch Hilfsmittel, damit man die bei der Triagierung einfacher differenzieren kann. Wie bereits vorhin erwähnt, das Snoop-Modell. Dass es wichtig ist, Red Flags zu kennen und zu beachten. Und aber auch, dass wenn alle Red Flags nicht vorhanden sind und der Patient anscheinend nur die Migräne hat, dass er auch in einer Ausnahmesituation ist und von starken Schmerzen geplagt ist und dass man das ernst nehmen soll, dass diese Patienten eben nicht in den leuchtend hellen Wartebereich gesetzt werden, sondern in meinen Augen Anrecht haben auf ein Einzelzimmer, das man abdunkeln kann und die Geräusche minimieren kann. Ich finde es wichtig, dass man rasch die Analgetika verabreicht, sowie auch Triptane und vielleicht auch den mutigen Ärzten empfehlen kann, vielleicht doch Aspergic zu verabreichen.
Den mutigen Ärzten.
Nur den mutigen?
Ja.
Nein, ich finde es eine gute Sache, wenn die Migräne bekannt ist und sie sich genau so anfühlt, warum nicht? Dann gehört es in meinen Augen einfach dazu. Und hilft ja auch den Patienten dann deutlich besser mit den Schmerzen. Ja, vielleicht kann man auch dann doch einmal noch den Kaffee mit Zitrone servieren oder ein Pfefferminzöl anbieten oder auch mit auf den Nachhauseweg geben, dass es diese Möglichkeiten gibt. Genau.
Vielleicht ist so als Tipp für den Patienten, ich weiß nicht, wie viel Notfälle wirklich Kaffee mit Zitrone haben. Aber als Tipp für zu Hause wäre das vielleicht nicht schlecht, oder?
Ja, so ein To-Go-Wissen, genau. Ja,
fürs nächste Mal. Vielleicht kann man einen oder anderen Eintritt vielleicht dann auch verhindern.
Die Aufklärung für Migränepatienten ist sehr wichtig. Ich glaube, das kann man nicht immer auf dem Notfall abdecken. Die gehören oftmals schon auch in eine neurologische Sprechstunde. Und da ist die Aufklärung und das Verständnis der Erkrankung schon auch sehr wichtig, damit sie lernen, damit umzugehen und die Medikamente zeitnah und richtig einnehmen.
Gut, zu den Medikamenten fällt mir jetzt noch spontan was ein. Wenn ich jetzt einen Patienten habe mit stärksten Schmerzen, bringt es was, auf Opiate zurückzugreifen?
Nein, Opiate sind nicht wirksam bei Migräne. Ganz genau erklären kann ich es nicht, aber sie wirken nicht, das weiß ich.
Okay, also bleiben wir bei den Triptanen.
Genau. Triptane und auch zweite Dosis verabreichen, wenn keine Besserung in Sicht ist. Ja.
Okay, du hast dann auch die Diplomarbeit geschrieben über das Thema und mit einem sehr guten One-Minute-Wonder, finde ich. Wenn wir dürfen, würden wir das gerne verlinken auf der Homepage.
Das könnt ihr machen, ja.
Und ansonsten vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Gut, jetzt weiß ich, wann ich Zitrone in den Kaffee kippen muss. Auch wenn ich die Vorstellung jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig lecker finde.
Wer heilt, hat recht. Das ist völlig egal. Das darf nicht. Medizin muss nicht gut schmecken.
Genau. Mary Poppins hat, glaube ich, Zucker empfohlen. Ne? Ja, Andi, vielen Dank für das Interview. War sehr aufschlussreich.
Ja, gerne. Vielen Dank auch an Olivia nochmal, dass sie sich die Zeit genommen hat an dieser Stelle. Und was wir noch erwähnen wollten, wir haben, wie euch vielleicht aufgefallen ist, die uns schon häufiger oder länger hören, wir haben jetzt keinen Eröffnungsspruch dieses Mal. Wir werden auch keinen Witz bringen. Einfach, weil wir denken, das ist jetzt noch zum Andenken an die ganzen Opfer in Crans-Montana. Was aus unserer Sicht nicht angebracht.
Genau. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch alles Gute für das Jahr 2026. Hoffen wir, dass es ab jetzt besser wird. Macht es gut.
Bis bald.